Willkommen beim Studi-Podcast von PA Bern. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen über das Studium an PA Bern. Vom Start bis zum Berufseinstieg. Wir reden mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz, die ihr Studium im Herbst 2021 am Institut Primarstufe angefangen haben. Moderation: Michael Gerber, Technik: Gino Knöpfel.
Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zur 9. Episode vom Studi-Podcast. Mit dabei sind Alina Labrocca und Ariel Schranz, wie ging, und als Gast heute ist Isabel Buser. Sie hat an PH Bern studiert, ist jetzt Klassenlehrerin an der Schule zu Bern, Praxislehrperson, Mutter und hat zudem ein erfolgreiches Instagram-Profil mit über 55'000 Followern.
Hallo,
herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich auch, mit euch zu diskutieren über das Bild der Lehrerinnen und Lehrer in der Öffentlichkeit, aber auch, ob man es verändern könnte und was man für die Lehrperson alles tun kann, dass es ein bisschen einfacher geht. Aber zuerst mal die Frage an Ariel und Alina: Wie habt ihr die letzten 2-3 Monate verbracht?
Ich musste noch das Experiment der Mobilität machen. Ich war in einer Kita in Düdingen mit französischsprachigen Kindern. Da war ich 4 Wochen und habe ich als Bereicherung erlebt. Es war lang gewesen, aber es war auch cool gewesen, bin ich so lange da gewesen, weil mich dann auch die Kinder langsam kennt. Und dann konnte ich auch so ein bisschen eine Bindung aufbauen zu diesen Kindern. Und ja, das hat gefeckt. Und nachdem bin ich dann auf Polen gegangen, an den European Games im Beachsoccer. Und dort habe ich mich leider verletzt. Und wegen dem war mein Sommer nicht so beachsockerig gewesen, wie ich gerne hatte. Aber ich konnte jetzt wieder anfangen trainieren und ja, ich war noch in den Ferien und ja, jetzt bin ich im Praktikum.
Kommen wir gleich zum Praktikum. Aber Alina, erzähl doch du schnell, wie ist dein Sommer verlaufen?
Ja, zuerst habe ich ein Ferien gemacht und mich erholt. Und dann habe ich mit grosser Freude so ein planen für meine Stelle, die ich jetzt seit August antreten an einer 3. oder 4. Klasse als Teilzeitlehrperson. Ich habe dort so ein planen, was ich alles machen wollte. Ich hatte die ersten Lehrpersonenkonferenzen, was mega spannend war. Und ja, dann ist es schon gleich losgegangen, auch mit dem Praktikum.
Schnell eine Frage: Wie viele Lektionen tust du unterrichten und wie du bringst PH und zum Unterrichten unter einen Hut?
Es sind 7 Lektionen, immer am Donnerstagnachmittag und am Freitagmorgen. Und es geht eigentlich perfekt auf mit der PH. Ich bin am Montag den ganzen Tag an der PH, am Mittwochmorgen und am Donnerstagmorgen. Und somit habe ich eigentlich den Dienstag den ganzen Tag und am Freitagnachmittag Zeit, um noch für die PH zu machen, zum planen dann auch und auch ein bisschen zum Zeit für mich haben. Genau.
Ihr beide seid im Praktikum. Alina, bei dir ist es ja speziell. Also unser Gast, Isabel Buser, ist auch noch die Praxislehrperson.
Genau.
Wo bist du im Praktikum und was machst du denn?
Ich bin in der Stadt Bern im Praktikum, bin in der 5. oder 6. Klasse. Und das ist mega cool für mich, weil es ist das erste Mal, als ich 5. oder 6. Klasse habe. Bis jetzt hat es mich immer in die 4. oder 3. oder 4. Klasse bereicht. Es ist cool, das auch mal zu sehen. Und ja, mit der Isabel habe ich es auch gut. Das freut mich sehr.
Und wie kannst du das vereinbaren mit dem Job? Wie geht das nebeneinander?
Es ist so, dass die Klassenlehrperson jetzt wie meine Stellvertretung macht. Von dem her ist es mega gäbig gegangen. Sie macht jetzt einfach jedes Programm in meinen Lektionen und dann haben wir das so untereinander können regeln.
Ariel, du bist auch im Praktikum. Wo bist du?
Ich bin zu Baub in einer Einschulungsklasse. Das heisst, die 1. Klasse in 2 Jahren. Und speziell dort ist, dass es nur 13 Kinder hat, weil es halt Kinder sind, die ein bisschen mehr Zeit brauchen für den Stoff. Die haben dann 2 Jahre Zeit, für die 1. Klasse zu machen.
Was ist anders in dieser Klasse als in üblichen Klassen?
Ich denke, sicher anders ist, dass man, also dass Kinder auch noch Zeit haben zum Spielen. Also je nachdem, es wird wie ein bisschen weniger von ihnen erwartet oder verlangt. Und wenn man merkt, dass sie mögen jetzt langsam nicht mehr, dann kann man so mal 20 Minuten, eine halbe Stunde noch spielen lassen. Weil halt das drinnen liegt, weil sie 2 Jahre Zeit haben für den Stoff.
Mhm. Isabel, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, Influencerin zu werden? Ist das schon immer dein Berufswunsch gewesen?
Nein, das war überhaupt nicht immer mein Berufswunsch gewesen. Mein Berufswunsch war schon immer Lehrerin gewesen. Das ist dazu gekommen, ich glaube ja, 3,5 Jahre lang gearbeitet, ganz normal, und als Klassenlehrerin. Und dann habe ich irgendwann die Community so auf Instagram entdeckt. Ich habe gesehen, da sind Ideen herum, da sind andere Lehrpersonen, die ihre Ideen teilen, die ihre Schulzimmer zeigen, die ihr Material zeigen, was sie haben erstellt, Spielideen. Und ich habe so gefunden, das ist eine mega coole Idee und ich probiere das auch mal. Und dann habe ich angefangen mit meinem Profil und habe angefangen, da Ideen zu teilen. Und am Anfang waren es ganz wenige Leute, die da untereinander sie gefolgt und Kommentare geschrieben haben. Und das hat sich über die Zeit einfach vergrössert. Und der grösste Boom ist dann gekommen während Corona. Also während Corona war ja gefühlt die ganze Welt im Internet gewesen, mit dem ganzen Fernunterricht. Was hat man für Ideen, wie kann man teilen? Und am Anfang war es wirklich so, hey, ich biete etwas, bieten, wo andere davon profitieren können. Und ich profitiere aber auch viel von den Ideen von anderen. Genau.
Ariel, Alina, wenn ihr jetzt lest und hört, Isabelle hat über 55'000 Follower. Könnt ihr das nachvollziehen, wie so viele Leute ihre folgen, von ihr profitieren?
Ja, also ich meine, ich folge ihr ja auch. Und es sind wirklich einfach mega hilfreiche Sachen, gerade so als Studierende. Ich meine, ich bin angewiesen auf so kleine Ideen und auf so kleine Helferlis. Und die bekommt man einfach unter anderem eben auch bei Isabelle. Und von dem her kann ich das schon nachvollziehen. Also klar, es ist eine grosse Zahl, da staunt man zuerst mal. Aber ja, ich kann das schon mir vorstellen, dass man da gerne mal vorbeischaut.
Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man davon profitieren kann. Ich habe es im Moment noch nicht extrem viel gebraucht, weil ich noch nicht viel habe unterrichtet oder sonst Unterrichtsmaterialien gebraucht. Aber ich bin mir sicher, dass Social Media eine gute Plattform ist, für auch Unterrichtsideen zu finden und zu teilen.
Wie hast du, Alina, konkret schon profitiert? Also welches Tipp hast du zu beherzigt für Isabel?
Also jetzt in dem Praktikum vor allem habe ich profitieren von den Tipps von Isabel. Nicht von den Tipps nur von Frau Lehrerin, sondern wirklich von Isabel. Von ganz vielen Sachen, die sie mir schon mitgeben konnte. Und sonst eben auf Insta hat es Spielideen und so Unterrichtsmaterialien im Webshop. Und dort bin ich jetzt einfach halber mal so vorbeischauen. Und dann lädt man mal etwas ab, wenn man etwas sieht, so, das möchte ich mal probieren. Also das ist jetzt ganz viele verschiedene, jetzt so konkret kein einzelnes Beispiel. Weil dann scrollt man einfach mal und denkt, ah ja, tue ich mal abspeichern, vielleicht brauche ich es dann mal. Und dann schaut man es dann wieder an, wenn man es braucht.
Isabel, die über 55'000 Leute, die dir folgen, gibt dir das auch eine gewisse Macht, also eine gewisse Wichtigkeit, dass man auf dich hört? Weil das kann ja nicht falsch sein, was 55'000 Leute gut finden.
Das ist eine extrem schwierige Frage und das sind auch so Gedanken, die ich mir eigentlich gar nie mache. Was ich so merke, ist, wenn ich etwas poste und so nach, sagen wir, 20 Minuten haben das 5'000 Leute gesehen, dann denke ich so, das würde mir im echten Leben nie passieren, dass ich etwas sagen könnte und so schnell würde ich so viele Leute erreichen. Ich glaube, ich bin mir dieser Verantwortung vielleicht auch bewusst, was ich da sage, was ich zeige. Das ist nicht blauäugig, was ich da mache, auch wenn es vielleicht manchmal so ein bisschen wirkt, weil es, ich probiere mega authentisch zu bleiben und auch mal so ein bisschen frisch vor Leber weg irgendetwas zu sagen. Aber ich halte mich sehr zurück mit Sachen werten. Ich halte mich sehr zurück, Sachen zu erzählen von meinem aktuellen Schulalltag. Ich sage zum Beispiel nicht, oh ja, heute einen ultra anstrengenden Tag gehabt, weil meine Klasse mega anstrengend war. Ich finde, das gehört dort nicht her.
Aber hergehören 7 Tipps für einen gelungenen Elternabend. Was ist der wichtigste?
Ich glaube, der wichtigste ist, dass man sich etwas überlegt für seinen Elternabend und dass man sich gut darauf vorbereitet. Und ich glaube, das sind so Tipps, die ich hätte können brauchen vor 10 Jahren, die ich als Junglehrerin vor die Eltern bin gestanden, die alle viel älter waren als ich und mich mit erwartungsvollen Augen haben angeschaut. Ich glaube, ich wäre dann wahnsinnig froh gewesen, wenn ich so einen Post hätte gefunden mit Ideen. Was könnte ich denn machen an einem Elternabend? Was muss ich noch denken?
Bist du, Alina, jetzt auch schon an einem Elternabend gewesen, dort, wo du die Stelle hast?
Ja, ich durfte dabei sein und im Moment bin ich noch froh, dass ich einfach zuschauen konnte und habe noch nicht selber an alles denken. Aber im Nachhinein habe ich mir so gedacht, eigentlich hätte ich gar nicht nervös sein müssen, weil also die Eltern sind ja auch froh, einen kennenzulernen, zu sehen, wo der die Kinder überhaupt sind und mit wem. Und von dem her war es eigentlich eine mega coole Erfahrung.
Isabel, bist du manchmal auch noch nervös vor dem Elternabend?
Ich bin unglaublich nervös. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich bin extrem nervös. Ich finde, es ist, der Elternabend ist so ein unglaublich wichtiger Abend. Es ist der Abend, wo die Eltern einem sehen, die sehen, wer ist die Person, die mein Kind extrem viel Zeit mit ihr verbringt, die mein Kind begleitet, unterstützt. Und ich bin mir bewusst, für mich ist der Elternabend extrem wichtig. Und darum bin ich auch immer noch nervös. Und es war auch spannend, ich war gerade letzte Woche am Elternabend von meinem älteren Sohn. Und ich war das erste Mal in einer anderen Position. Und ich fand es so schön, gefunden, die Kindergartenlehrpersonen von ihm kennenzulernen. Ich fand es auch schön gefunden und ich fand es cool. Gefunden. Wir haben dort auch wirklich viele Sachen gemacht und ausprobieren. Und ja, aber ich bin immer sehr nervös.
Aber als Mutter bist du weniger nervös gewesen?
Als Mutter war ich weniger nervös gewesen. Viel mehr gespannt.
Hast du jetzt Elternabend, seit du selber Mami bist, noch mal anders wie angeschaut aus der Seite von einer Lehrperson oder hast du es wie gleich behalten?
Nein, das hat sich extrem gewandelt. Meine Lehrerinnen-Tätigkeit, seit ich selber Mutter bin. Ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Verständnis, Vertrauen von den Eltern. Ich glaube, grundsätzlich will man als Eltern einfach das Beste für sein eigenes Kind. Und dann muss man mit den Lehrpersonen zusammen eine Lösung finden, wenn etwas nicht stimmt. Und ich glaube, ich kann jetzt die Sicht der Eltern noch besser nachvollziehen, seit ich selber Kind habe.
Wie oft bist du schon mit älterer Kritik konfrontiert worden?
Ja, ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen oft, aber das hat es auch schon gegeben. Und ich glaube, das ist schon normal und mit dem muss man lernen umgehen. Wir haben so viele Kinder, die wir begleiten, ja jetzt die 6. Klasse, die 7. Klasse, wo ich Klassenlehrerin bin. Und ich glaube, man kann nicht für jedes Kind diesen Unterricht machen oder die Lehrerin sein, die vielleicht perfekt auf das Kind passt. Ich unterrichte zum Beispiel nach dem Churer Modell. Ich denke, es gibt Eltern, die sich vielleicht noch eine andere Schule gewöhnt sind oder etwas anderes möchten. Ich glaube, es ist wichtig, ich gebe immer mein Bestes und ich probiere immer, Lösungen zu finden.
Merci vielmals, mega spannend. Isabel, du bist eine Art eine öffentliche Person. Also wenn man eine Influencerin in der Schweiz sucht, zum Thema Bildung, dann kommt man an dir nicht vorbei. Wie ist es für dich, in der Öffentlichkeit zu stehen?
Es ist so ein kleiner Scheinöffentlichkeit. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, ich werde ja nicht erkennt, zum Beispiel auf der Straße. Also es gibt es ab und zu und dann ist es jedes Mal unglaublich speziell und ich denke so, warum? Es ist auch speziell und manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin mir es gar nicht so mega bewusst. Also es ist wie so, weil es halt gleich auf dem Social Media ist. Aber es wird immer mehr. Also es hat Artikel gegeben in Bildung Schweiz. Ich war im Magazin von den Zürcher Lehrpersonen. Und ja, da kommt es halt wie immer mehr.
Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden triffst in der Öffentlichkeit, die dich wie erkennt, sind das dann meistens eigentlich positive Erlebnisse und nicht jemand, der wie etwas kritisiert?
Nein, das sind immer mega positive Erlebnisse. Das ist immer so, bist du Frau Lehrerin? Und dann sagen sie, ich folge dir schon so lange. Oder, ja, und das ist meistens, wenn ich irgendwo in Bern unterwegs bin. Genau, dann sprechen mich die Leute an. Und die andere Situation ist halt, hey, bist du heute in dem und dem Bus gewesen und dort hergefahren, weil ich habe dich eben gesehen. Dann sage ich meistens, hey, mir ist es im Fall lieber, wenn ihr recht schnell kommt und sagt, hallo. Aber es ist nicht so, dass ich irgendein Promi wäre und die Leute würden ein Selfie mit mir wollen oder so. Also ich glaube, die Leute freuen sich echt, wenn sie mich sehen. Mal so in echt.
Und wie fest ist so eine Verantwortung, die du trägst als Influencerin in Sachen Bildung?
Ist es eine Verantwortung? Ich weiß es nicht. Bin ich Influencerin in Sachen Bildung? Das weiß ich auch nicht. Ich mache ja zum Beispiel keine bildungspolitische Content. Relativ bewusst nicht. Es gibt viele Leute auf Instagram, die das machen, vor allem in Deutschland, die sehr engagiert sind. Ich habe das Gefühl, ich mache Content von einer Lehrperson für Lehrpersonen. Genau.
Und die Eltern und die Schülerinnen und Schüler von deiner Klasse, wissen die davon?
Eventuell. Es kann sein, dass es Eltern wissen, es kann sein, dass es Kinder wissen, aber es ist nicht Thema. Es ist ab und zu Thema im Kollegium oder ich nehme an, es hat auch Eltern von meinen Schülerinnen und Schülern, die Lehrpersonen sind und dann ein Heftchen, das ich bei ihnen war, haben gelesen. Ich bin noch nie darauf angesprochen worden, weder positiv noch kritisch. Darum, ja, wenn sie es wissen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich beantworte auch sehr gerne Fragen. Aber ich laufe jetzt auch nicht mit einem Fanti durch die Gegend und sage, hallo, ich bin Frau Lehrerin. Das ist nicht meine Intention.
Jede Berufsgruppe hat eine Art Image, also vielleicht Stereotypen, Vorurteile an die Lehrerinnen und Lehrer. Vielleicht fange ich zuerst bei Ariel und Alina an. Ariel, was hast du das Gefühl, welches Image haben die Lehrpersonen heute?
Was ich viel höre, ist einfach die Ferien. Dass man viel Ferien hat als Lehrperson. Und so wie ich es dann höre von anderen Lehrpersonen, ich habe es selber noch nicht erlebt, aber ist man viel am Vorbereiten auch in den Ferien. Also man muss sich die Ferien wie selber planen. Und es ist schlussendlich nicht übermässig viel Ferien, weil man halt auch vorbereiten muss für das nächste Quartal.
Also ich erlebe immer so zwei Seiten. Eben die einen, die eben sagen, ja, Lehrpersonen haben so viele Ferien und so 8 bis 14 Uhr Job. Und ich meine, ich unterrichte jetzt nur 7 Lektionen und ich finde schon jetzt so, ich habe schon viel mehr gemacht als das und habe gemerkt, in meinen Ferien, klar, hat man halt wie in Anführungs- und Schlusszeichen mehr Ferien im Kalender stehen, aber in diesen Ferien ist man ja dann nicht einfach die ganze Zeit am Umliegen. Man arbeitet ja dann gleich. Man kann vielleicht von daheim aus arbeiten, aber man muss ja gleich arbeiten. Und das finde ich auch so ein bisschen kritisch. Und manchmal antworte ich und manchmal habe ich auch gar nicht mehr Lust, gross zu diskutieren. Dann sage ich einfach, ja, schon gut, geh doch du mal. Und dann sagen dort die Leute ganz schnell, ah, nein, ich könnte das nicht. Und das ist wie die andere Reaktion. Also wie so, hey, mega cool machst du das. Es braucht so Leute, die die Motivation haben, mit den Kindern zu arbeiten. Ich habe die Geduld nicht. Oder hey, mega cool, ich könnte mir die Arbeit und die Verantwortung möchte ich wie nicht haben. Wegen dem sind es immer wie so zwei Seiten. Das erste so ein bisschen so spottend und das andere wie anerkennend, hey, zum Glück gibt es Leute wie euch, die das noch machen. Ich weiss nicht, wie siehst du es, Isabel? Du hast auch ein bisschen mehr Erfahrung schon.
Ich glaube, das, was dir erzählt, ist genau so. Es hat so die zwei Gruppen und dann gibt es noch die mit einer Lehrperson befreundet sind, mit einer Lehrperson verheiratet oder so und eigentlich genau wissen, wie der Job ist. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich, dort bin ich vielleicht ein bisschen bildungspolitisch, weil das zeige ich schon. Ich bin viel am Arbeiten und das sieht man auf Insta. Ich mache nicht mehr als 6 Wochen Ferien im Jahr. Ich finde, es liegt nicht drin, sondern ich halte mich dann viel lieber an meine Arbeitszeit und arbeite dann nicht unter der Woche so mega viel, für das ich dann eine Hölle viel Ferien machen kann. Also das liegt wie gar nicht drin. Und ja, man hört es schon sehr viel, dass man mega viele Ferien hat. Aber wir sehen es ja im Moment, irgendwie will dann gleich niemand den Job machen.
Ist es aber für dich auch, also findest du das ein Vorteil, dass man wie halt in diesen Wochen, wo wie schulfrei ist, selber kann sich entscheiden, wann arbeite ich jetzt und wann mache ich frei? Das siehst du trotzdem als Vorteil?
Ja, also ich habe das noch mehr als Vorteil gesehen, bevor ich eine Familie hatte. Jetzt ist das sowieso ein bisschen fremdbestimmt, wenn das ich arbeiten kann und wenn nicht. Aber ja, das war ein extremer Vorteil. Wiederum ist man für die Ferien auch einfach von der Schulferien abhängig. Und das ist dann auch wieder ein Nachteil, dass man einfach nur dann in die Ferien kann. Also ja, ich finde, es braucht einfach ganz viele tolle, motivierte Lehrpersonen, die Lust haben auf den Beruf. Und Leute, die keine Lust mehr haben auf einen Beruf, gibt es einfach auch viel und das ist mega schade. Und ich glaube, das sind auch die Leute, die eben dann auf Insta stark kritisieren, was sie machen und was sie zeigen. Weil sie wie merken, oh, da ist eine Lehrperson, die sich engagiert, die vielleicht ein bisschen mehr macht als Minimum, die Hölle Freude hat an ihrem Job und die immer noch so viel mehr Positives am Beruf der Lehrperson sieht als Negatives. Und das ist wie etwas, ich möchte die Freude versprühen, die man haben kann, wenn man Schule gibt.
Das heisst, wenn du jetzt das Image von einer Lehrperson könntest verändern könntest, wäre es, dass man die Lehrpersonen eben so sieht. Aus Personen, die Freude haben am Unterrichten, die Freude haben am Kontakt mit den Kindern und mit den Eltern. Und nicht alles, die machen nur Ferien. Oder wie?
Ja, genau.
Hast du dir nicht auch gefallen, dass du fast ein schönes Bild zeigst? Also, wenn du am Abend kaputt bist und Kopfweh hast, das gibt es vielleicht auch, aber das zeigst du nicht.
Nein, das zeige ich nicht. Ja, es ist ein bisschen... Ja, das stimmt. Weil es nicht... Mega schwierig. Muss ich schnell darüber nachdenken. Ich glaube, ich sage, dass es viel ist. Aber nein, ja. Und ich sage nicht, dass ich jetzt gerade mega Kopfweh habe. Ich weiß nicht, warum. Also, ich habe das Gefühl, das bringt ja dann niemandem etwas.
Und trotzdem wirkst du extrem authentisch. Also das ist das, was man hört und das, was dich glaubwürdig macht. Aber es ist ein bisschen schon eine Schocki-Seite von diesem Beruf.
Aber ich finde jetzt, dass viele Posts auch wie zeigen, was so ein bisschen Herausforderungen sind. Also es ist nicht nur, es ist so schön und es ist alles so einfach und es ist so schnell gemacht und so überhaupt nicht. Also ich finde, man sieht auf der Insta-Seite jetzt nicht nur von Isabel, sondern auch von ganz vielen anderen Insta-Lehrerinnen und Lehrern, dass es eben auch Seiten gibt, die manchmal schwierig sind, dass es manchmal Momente gibt, wo man auch extrem an sich zweifelt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich aus jetzt so im letzten Jahr noch in der Ausbildung, wo jetzt so langsam in den Beruf reinkomme, mir hat das mega gut da in den ersten Wochen, wo ich wie gesehen habe, hey, ich bin nicht allein, weil ich bin gleich verschrocken, weil jetzt das erste Mal von einer Klasse stehe und zu wissen, hey, jetzt ist keine Praxislehrperson hinten dran, du machst nicht nur eine Stellvertretung, du bist jetzt hier und du musst jetzt abliefern. Und ich bin gleich auf die Welt gekommen und gleich verschrocken. Nicht nur auf eine negative Seite, das war schon mega cool. Und als ich dann wieder mein Feed durch bin, habe ich so viele ermutigende Posts gesehen. Unter anderem einer von dir, Isabel, glaube ich, gesagt, hey, denk daran, du bist genug. Es ist gut, was du machst und du darfst Fehler machen. Und so Sachen zeigen ja dann auch die andere Seite der Lehrpersonen, finde ich. Das zeigt ja dann eben heimfall. Es ist dann nicht nur Schocki-Leben. Und wenn dann das Bubble, sage ich jetzt mal, von den Lehrpersonen sieht auf Instagram, da wissen alle, wovon das geredet wird.
Wäre das deine Hauptaussage? Es reicht, ihr müsst nicht super sein, es reicht, wenn ihr euren Job gut macht.
Ja, und es sind so Sachen wie, ich glaube, am zweiten Schultag habe ich irgendwie gepostet, es sei schon spannend, wie man immer über die Sommerferien vergisst, wie viel organisatorisches Zeug das man muss machen in der ersten Schulwoche. Und da haben so viele Lehrpersonen darauf reagiert. So, also man hat ja das Gefühl, das Schuljahr fängt an, jetzt muss ich unterrichten. Ja, nein, man tut zuerst irgendwelche Zettel einsammeln und Fotos machen und Lehrmittel anschreiben und Kästchen einrauben. Also es ist so viel Zeug, wo man noch daran denken muss, die gar nicht so mega ungerichtet sind, sondern eben echt wahnsinnig viele organisatorische Sachen. Und das ist dann zum Beispiel sehr gut angekommen. Ich glaube, ich zeige nicht das geschönigtes Bild. Ich zeige einfach ein Bild von einer Lehrperson, die extrem gern Lehrperson ist.
Dann super. aber gleich, die Rahmenbedingungen sind nicht ganz einfach. Es ist ganz schwierig, für die Schule eine Lehrperson zu finden. Wir haben einen Lehrpersonenmangel. Jedes Satz, in welche Richtung müssten die Schule und die Arbeitsbedingungen von der Lehrpersonen sich entwickeln, dass es ringer würde.
Mehr Ressourcen sprechen. Wir brauchen mehr Ressourcen im Unterricht. Wir brauchen mehr IF-Lektionen. Wir brauchen mehr Lektionen, wo wir zu zweit im Schulzimmer sind. Wir brauchen kleinere Klassen.
Also für mich ist das jetzt noch mega schwierig, weil ich meine, ich arbeite jetzt noch nie wie im Beruf und kann von dem her wie nicht sagen, was es noch fehlt. Im Moment bin ich ja, ich meine, auf dem besten Weg, dass ich etwas gegen Lehrer, also gegen Lehrpersonenmangel machen kann. Aber ich glaube, es gibt so viele Lehrpersonen, die sich äußern, die sagen, was das könnte verändert werden, dass es wie besser ist, dass es wie motivierender ist. Und dann finde ich, das sollte man auf diese Personen auch hören.
Eine Klasse mit 25 Kindern ist viel. Und ich sage immer so, jedes Kind ab 20 merkst du einfach irgendwie doppelt. Also es ist, ja, und dort habe ich wie so das Gefühl, das wäre etwas, was man machen könnte, dass es leichter wird im Schulalltag. Was ein PH kann machen bei der Ausbildung, ist wie nochmal etwas anderes. Aber was im Moment ist, was wir bräuchten im Schulzimmer, ist wirklich einfach mehr Ressourcen, und zwar persönliche Ressourcen. Weil wir sehen das ja jetzt im Praktikum, Alina ist bei mir im Praktikum, noch mit einer Kollegin zusammen. Ich gebe immer noch zu Franz. Und es ist jetzt nicht so, dass wenn ich nach 10 Jahren Schule unterrichte, dass sie dann nichts zu tun haben. Also, wir sind alle dran. Also, es braucht mehr Leute. Es ist normal, dass da auch 3 Lehrpersonen beschäftigt sind in einem Schulzimmer. Und mich entlastet das extrem, wenn ich weiss, es haben 5 Kinder die Hang auf und um 2 wird sich schon mal von jemand anderem gekümmert und ich habe noch 3. Und das ist wieso, und dort habe ich das Gefühl, das ist für viele Lehrpersonen eine extreme Belastung.
Erzähl doch dir beide noch vom Praktikum. Eben, Alina ist jetzt gerade bei Isabel im Praktikum. Wie erlebt ihr das?
Also ich, gut. Ich hoffe, du auch, Isabel. Also eben, wie gesagt, das gefällt mir mega. Es ist eine hölle coole Stufe, jetzt mal 5. 6. Klasse. Was ich auch mega cool finde, ist Isabel oder auch die Teilzeitlehrperson von der Klasse gesehen, unterrichten, dass ich auch mal zuschauen kann, wie geht es, wenn sie unterrichten. Was für Tricks haben sie, so wie sie die Kinder sammeln und so. Da kann ich extrem viel davon profitieren. Und das ist auch cool, jetzt die 3 Fächer, die ich und die Kollegin übernommen haben. Also wir haben NMG, Mathe und Englisch. Das machen jetzt wir. Und das ist mal cool, das so ein bisschen durchzuführen, Erfahrungen sammeln. Also ich kann sehr davon profitieren. Ich hoffe, du siehst es auch gut, Isabelle.
Ich nehme sehr gerne Studentinnen und Studenten vor. Ich hatte zwar immer nur Studentinnen vor PH Bern ins Praktikum. Ich habe im Normalfall ein Prakti 4 und ein Prakti 5, so im Verlauf des Schuljahres. Ich erlebe es als extreme Bereicherung, jedes Mal. Ich habe das Gefühl, ich kann Sachen mitgeben und genau so kann ich aber auch wieder profitieren von diesen Sachen, die sie machen. Ich habe so das Gefühl, ich bin auch schon ziemlich digital unterwegs. Aber Alina ist also noch eine Schippe oben drauf und braucht das Tablet noch viel natürlicher, zum Beispiel im Unterricht. Ich dachte, jetzt muss ich viel mehr machen, da ich schnell bei mir aufschreibe und dann sehe es alle. Also das ist zum Beispiel so Sachen, die ich dann auch immer wieder mitnehme. Und ich habe auch das Gefühl, es ist doch schön, wenn man als Studentin oder als Student zu einer Lehrperson kommt, die Freude hat am Unterrichten und Lust hat, Sachen weiterzugeben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ah ja, sie kommen jetzt und sie machen jetzt einfach meinen Job und ich habe ein bisschen weniger zu tun, sondern ich probiere gut herzuschauen und auch zu sagen, wenn ich finde, ja, das ist jetzt nicht ideal gelaufen, aber auch immer mit den Studierenden zusammen Handlungsalternativen zu finden oder zu fragen, hey, soll ich dir mal sagen, wie ich jetzt da hat reagiert? Und dann finden wir eigentlich zusammen immer eine Lösung.
Konkret, wenn jemand dich fragt, eine Lehrperson, soll ich auch mal Praktika anbieten? Was würdest du antworten?
Ja, aber man muss sich der Verantwortung bewusst sein. Also es ist auch Schreibkram, den man da zu tun hat. Und es ist nicht immer einfach, so seine Klasse abzugeben. Also gerade in einem Prakti 5 finde ich, ja, man ist so 6 Wochen so ein bisschen out of business, weil sie übernehmen ja dann wie alles und auch das Classroom-Management und alles Organisatorische. Und das muss man auch wollen. Also ich glaube, es gibt Lehrpersonen, die das lieber nicht möchten, so das Zepter so aus der Hand geben. Aber ich finde das eigentlich noch schön, weil ich so als Bereicherung für mich empfinde.
Kommen wir zurück zum Thema Social Media. Du bist ja ein Teil davon. Es gibt auch Risiken, vor allem für Jugendliche, die sich dort zu fest verteufeln, die vielleicht ihr Selbstwertgefühl verlieren, wenn sie sehen, wie alle anderen viel schöner sind als sie. Wie erlebt ihr das, die 3 Social Media als Gefahr für Kinder und Jugendliche?
Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe es auch bei mir. Manchmal muss ich auch so ein bisschen eine Pause machen mit den sozialen Medien, weil man wird extrem beeinflusst. Und wie du jetzt eben gesagt hast, so Selbstwertgefühl und so, wenn man das scrollt und man sieht Leute und man denkt sich, oh, das ist auch noch ein Makel an mir und ach, das sollte ich auch noch mehr machen und hey, ich will doch auch mal so in die Ferien. Es passiert schon recht schnell. Und ich meine, ich weiss, also ich kenne jetzt die Gefahren, ich bin ja sensibilisiert worden darauf, hey, schau, pass auf, nimm das alles nicht für bare Münzen, da sind Filter drauf und so. Und gleich haben wir auch die Gedanken, wo ich muss sagen, stopp. Und wenn ich dann denke, dass halt Jugendliche und manchmal sogar noch halt, ja, sehr junge Jugendliche da durch die sozialen Medien scrollen, wo sich vielleicht das Bewusstsein noch nicht haben, dass das alles gar nicht echt muss sein, sage ich jetzt mal anfangs auf Schlusszeichen, sehe ich da schon ein paar Risiken. Und gleich finde ich, wir müssen damit leben. Also man kann nicht soziale Medien jetzt einfach mal wegschieben. Sie sind da, sie werden gebraucht. Und wegen dem finde ich es wie umso wichtiger, dass man Jugendlichen zeigt, wie damit umgehen, wie die Sachen anschauen. So ein bisschen aufmerksam, hey, schau im Fall, nur weil jetzt hier alle irgendwo in die Ferien gehen, musst du nicht. Du musst nicht wie einem Strom nur folgen. Du darfst auch gegen Strom schwimmen. Das finde ich einfach extrem wichtig.
Bei mir ist das Problem bei Social Media eher der Zeitfaktor. Also dass ich mich so schnell verliere in Social Media und dann geht so viel Zeit verloren für eigentlich Zeug, was so irrelevant ist. Also ich bin eine halbe Stunde auf Social Media und weiss eigentlich nicht mehr, was ich genau habe gesehen. Ich habe es einfach durchgescrollt und ja, habe mir den Kopf gefüllt mit Zeug, die ich nicht brauche oder mir nicht merken kann. Also ist eigentlich mega unnötig. Ich habe das Problem nicht so, dass ich mir überlege, oh, das will ich jetzt auch. Es ist wirklich einfach, ich fülle mir den Kopf mit unnötigem Zeug. Und in der Schule habe ich jetzt noch nicht so Kontakt mit Schülerinnen und Schülern, die soziale Medien benutzen, weil es halt Zyklus 1, da ist mehr das Gamen, das vielleicht schon anfängt. Aber das finde ich auch etwas Kritisches, wenn ich dann so höre, dass sie pro Tag eine Stunde dürfen gamen. Ist zwar irgendwie reguliert, aber wenn die erste Klasse pro Tag eine Stunde game ist, finde ich das schon sehr viel.
Ich denke, die Risiken sind da, genauso wie auch die Chancen da sind. Und es ist mittlerweile auch ein Auftrag von uns Lehrpersonen, da aufzuklären. Also ich mache im Medien- und Informatikunterricht immer das Thema Social Media und wir reden über das. Wir reden darüber, dass eben nicht alles echt ist, was man dort sieht. Also ich habe so das Gefühl, sie müssen wie darauf sensibilisiert werden, dass sie das nicht glauben können, was dort ist, sondern dass sie müssen kritisch bleiben, was sie da sehen. Und doch, also es ist ein Punkt für uns Lehrpersonen und gleich sehe ich da die Eltern auch in Verantwortung. Also es sind sie, die ihren Kindern ein Smartphone kaufen. Es sind die Eltern, die ihren Kindern erlauben, Apps wie TikTok, Instagram, Snapchat, Twitch, YouTube, ich will da keine Werbung machen für einen bestimmten Kanal, abzuladen. Und man darf nicht vergessen, die meisten von diesen Kanälen sind ab 13. Also auch WhatsApp ist ab 13. Grundsätzlich dürften die Kinder das eigentlich noch gar nicht. Und die Eltern übernehmen so mit Verantwortung für ihre Kinder. Aber die Gefahren sind riesig. Weil, warum ist es ab 13? Weil man sich der Verantwortung noch gar nicht bewusst ist, was dort passiert. Und wir haben schon grosse Themen gehabt bei uns im Schulhaus, was das anbelangt. Also Screenshots von Videos, die im Internet waren, die ausgedruckt werden. Ja, es muss thematisiert werden. Mittlerweile ist es auch so, dass die Kantonspolizei Bern alle 2 Jahre in der 5. 6. vorbeikommt, darüber redet, über Cybermobbing, über was darf man im Internet, was darf man nicht. Beeindruckt King immer wahnsinnig, vor allem weil er noch erzählt, dass sie ab 10 strafmündig sind. Und das ist ohne Schritt in die richtige Richtung.
Du hast selber 2 Kinder, die sind noch relativ klein, aber was planst du für sie? Oder vor was willst du sie schützen?
Ich würde das Gesicht von meinen Kindern nie zeigen auf Social Media. Und ich glaube, Alina folgt mir schon länger und sie kann bestätigen, dass man das nie sieht.
Nein. Und auch nicht irgendwie Inhalt, wo man eben wie müsste. Manchmal sieht man auf den sozialen Medien Videos von Kindern, wo man sich so denkt, hey, wenn ich das mit 16 würde sehen, das wäre mir so peinlich. Und eben bei Isabelle habe ich noch nie so Videos gesehen. Es sind wirklich, also wenn man Kind sieht, dann von hinten und
wie das Büchli erzählt.
Ja, genau, so. Wie man das Büchli erzählt. Oder vielleicht hört man mal eine Stimme im Hintergrund oder so, aber nie etwas, wo man sich denken würde, ui, wenn das im Internet bleibt, also gar nicht.
Was lernt ihr im Studium an PA Bern zum Thema Social Media?
Im Modul Medien und Informatik 1 ist es schon so ein bisschen um Social Media gegangen. Wo man eben auch, dass man die Kinder muss sensibilisieren drauf, wie man selber auch Fake News kann machen, ist noch lustig gewesen, dass man das wie auch mal mit den Kindern zum Beispiel kann machen, so hey, komm, wir machen jetzt mal Fake News, dann seht ihr, wie schnell dass das eigentlich erledigt ist, da irgendwie ein Foto zu bearbeiten.
Zurück zum Insta-Kanal von dir, Isabelle. Geht ihr recht Ideen nie aus?
Meine Ideen sind mir ausgegangen, als ich die zweimal im Mutterschaftsurlaub war. Da war Pause. Pause auf Social Media, Pause mit Frau Lehrerin, da ist vielleicht manchmal mal eine Story gekommen oder so, aber grundsätzlich meine Ideen sind ja mein Arbeitsalltag. Und nein, dort gehen wir selten aus.
Und ist auch ein Thema, das du so hin und her wälzt, aber bis jetzt noch nie hast publiziert darüber. Weil es auch vielleicht ein bisschen heikel oder kritisch ist. Sonst könntest du die zwei Studierenden hier fragen, ob sie
das machen. Ich glaube, es sind wenn so Posts, die ich schon weiss, dass sie dann ein bisschen anecken, vor allem, wenn sie eben aus dieser Lehrpersonen-Bubble auf Instagram rausgehen. Also ich habe zum Beispiel mal ein Reel gepostet. Ich weiss jetzt nicht, ob sich Alina daran erinnern kann, was so darum geht. Für jedes Lehrpersonen haben so viele Ferien, lebe ich 5 Minuten länger.
Ja, das weiss ich noch.
Und dann kommt der Songtext, was dann heisst, I'm gonna live forever. So, und ich habe genau gewusst, dass alle Lehrpersonen finden das mega lustig, weil es einfach so ist. Man wird ständig damit konfrontiert, ja, du hast ja deine 13 Wochen Ferien und hier und da. Aber ja, eben, wir wissen auch, ja, dass die Realität ist, dass man eben nicht 13 Wochen Ferien hat. Und der zig Kommentar darunter, also mein Lehrer hat immer 13 Wochen Ferien gemacht und ja, wir sollen jetzt mal nicht so tun. Und das habe ich gewusst, aber das nehme ich dann in Kauf. Es ist auch einfach ein bisschen Comedy.
Isabel, wie fest hast du schon profitiert von diesen Followerinnen und Followern? Die dir manchmal auch Tipps geben, wo du etwas daraus machen kannst?
Ja, extrem. Also, ich hatte ja das Projekt während Corona. Das heisst Listenliebe. Hashtag Listenliebe hat das geheissen. Und dort habe ich mit 2 Kolleginnen zusammen Listen zusammengestellt zu jensten Themen. Die erste Liste war Spiele, wo man auch mit Abstand spielen kann. Weil wir wie gemerkt haben, hey, jetzt gehen wir zurück in die Schule und die Kinder müssen immer 1,5 Meter Abstand voneinander haben und an irgendwelchen Einzelplätzchen sitzen, dürfen sich nicht mehr die Hand geben, wie der normale Schulalltag war ja nicht mehr möglich. Und dann haben wir angefangen, hey, da sind doch sicher Ideen rum. Und man kann dann in der Story so Fragensticker drin tun und dann haben einfach die Leute in meiner Community, aber auch in die von den anderen, haben Spielideen eingereicht. Und wir haben uns dann quasi die Bütze gemacht, die alle zusammenzustellen und zu tippen und zu korrigieren und schön auszusehen. Und die haben mich dann auf meiner Homepage runtergeladen und die sind teilweise 30'000 Mal runtergeladen worden. Also wir haben es dann quasi gratis gemacht, aber wir haben wie eigentlich die Power, die steckt in so einer Community mit so vielen Lehrpersonen und so vielen Ideen, haben wir probiert zu bündeln. Und da natürlich dann habe ich mega viel davon profitiert. Ich glaube, ich weiss nicht, wie ich vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, Schule gegeben, mit diesem Druck, wo Insta auch aufsetzen konnte, konnte umgehen. Ich weiss nicht, wie ich damit umgegangen wäre, auf Insta alle die wunderschönen Schulzimmer zu sehen, die perfekt eingerichtet sind, mit schönen Plakaten. Ich weiss es nicht. Ich glaube, für mich hat es einen grossen Druck aufgesetzt, mir zu folgen. Das ist sehr...
selbstkritischer Gedanke.
Sehr selbstkritisch. Ja. Und ich denke, aber man darf eben nicht vergessen, wer ich jetzt zum Beispiel bin. Ich bin jetzt nicht an den ersten Schritten von meinem Lehrerinnen-Sein. Ich habe mich auch entwickelt. Ja, auch mein Schulzimmer hat sich auch weiterentwickelt. Meine Professionalität als Lehrperson hat sich auch entwickelt. Und ich glaube, da muss man ganz fest bei sich bleiben und eben auch nicht das Gefühl haben, ich muss es genauso machen wie die Insta-Lehrerin. Oder ich will doch gerne so sein wie die Insta-Lehrerin. Und ich habe auch die Hoffnung, dass ja, es ist wirklich eine Hoffnung, dass die Leute, die mir folgen, das eben auch kritisch anschauen. Und doch, fände es jetzt noch spannend, vor Alina zu wissen, bin ich jetzt wirklich so anders, als man mich auf Insta wahrnimmt. Weil du hast mich jetzt kennengelernt. Es sind nicht viele Leute, die das können oder die das haben.
Nein, also ich finde, du bist wirklich authentisch auf Instagram. Du bist wirklich so, wie du dich bist. Und so bist du auch im Schulalltag. Und das finde ich wirklich mega cool. Das schätze ich auch sehr. Und zu dem, was du noch gesagt hast, wegen deinem Insta-Profil, dass du dir das da einen mega Druck hast gemacht. Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich bin so eine Person, die sich nirgends den Druck macht. Die, die den Podcast schon länger hören, wissen auch, dass ich dazu tendiere, immer ein bisschen mehr zu machen und viel von mir zu verlangen. Und das ist schon ein bisschen so. Also durch das, dass ich halt mehreren Lehrpersonen wie folge, bin ich jetzt voll in dieser Bubble auf TikTok und überall kommen immer Videos, wie man es machen könnte. Und manchmal kommt schon so der Gedanke, so, hey, sollte ich das alles auch schon im Griff haben? Aber ich finde, dass so der ganze Lehrpersonen-Bubble extrem einen Support gibt. Also letztes Mal hat es mir zum Beispiel ein Video angezeigt von einer, der wie sagt, hey, im Fall, das erste Jahr ist es durcheinander und es ist okay, wenn du im ersten Jahr selber noch mehr lernst, als du den Kind lernst. Und so Videos zeigen mir dann wiederum, hey, ich bin nicht allein, ich bin nicht die Einzige, die im Moment geschwimmt, die einfach froh ist, wenn ich am Ende des Tages irgendwie das Programm konnte, durchziehen, was ich wollte. Und das tut einem dann wiederum gut. Oder eben auch der Post von dir, Isabel, wo du eben hast geschrieben, du bist genug. So Sachen, die einem dann so gut. Und von dem her ist es wie nicht nur der Druck, sondern es kommt auch extrem viel Hilfe und Bestätigung, so, du machst es gut, auch wenn es nicht so super klappt und probier doch mal das. Und ich bin mir wie sicher, wenn man in den Kommentaren von so einem Post würde schreiben, hey, ich bin hier neu am Arbeiten, wie könnte ich das und das machen? Ich habe nicht das Gefühl, da würde nicht Kommentare kommen von wegen, wenn du das nicht herbringst, mega schlecht oder so, sondern da würde Beiträge kommen, wie man wirklich mit hinweisen könnte, hey, probier doch mal das und das und das. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine mega coole Gruppe, die sich da bildet auf den sozialen Medien.
Was kommt in den nächsten Wochen auf euch zu, Ariel und Alina?
Bei mir sicher jetzt noch das Praktikum noch fertig. Das geht noch 2 Wochen. Und dann das 5. Semester vom Studium.
Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Zuerst mal das Praktikum und dann startet es das neue Semester. Und ich bin gespannt. Jetzt sind die ersten Wahlmodule, die ich selber auswählen konnte, welche das ich besuche. Und ich freue mich da mega drauf. Ich besuche jetzt das Programmieren mit King. Da bin ich sehr gespannt. Und die Schule mit Kinderaugen sehen und da freue ich mich mega drauf, weil ich es wirklich selber auch aussuchen konnte. Ist das bei dir auch so, Ariel?
Ich bin auch im Programmieren mit Kindern. Aber bei mir ist es mehr so, wo es echt gäbig ist aufgegangen mit dem Stundenplan. Zum Teil hat mega gerne Ukulele spielen genommen, aber es ist halt am Montag, ich glaube, irgendwie von 6 bis 7 oder 8. Und darum habe ich es jetzt nicht genommen. Aber ich sehe, es gibt das nächste Semester, glaube ich, auch nochmal. Dann würde ich es vielleicht dann nehmen, wenn es gäbiger ist.
Ja.
Aber also ich freue mich sicher auch auf die Module, die jetzt noch neu dazukommen.
Ariel, du hast dich entschieden, Primarstufe Plus zu machen mit einer heilpädagogischen Spezialisierung. Wir werden in einer späteren Podcast-Episode darauf zurückkommen. Wieso hast du dich für das entschieden?
Ich habe gefunden, das ist eine gute Möglichkeit, dass man das hier noch kann anfügen kann. Und es geht eigentlich ziemlich ohne extreme Mehraufwand von Studienzeit her. Es ist sicher mehr Aufwand im Studium. Aber ich hatte jetzt im nächsten Semester den Menti frei gehabt und jetzt konnte ich am Menti 2 Module vom Primarstufe Plus nehmen. Und dann gehe ich am Menti trotzdem an PH und kann es eigentlich so schon ziemlich viel abdecken und werde dann im 7. Semester, das zusätzlich ist, voraussichtlich einfach noch 2 Halbtage an PH kommen und dann kann ich eigentlich auch schon wie regulär einsteigen mit dem Beruf und habe einfach noch ein paar Tage, wo ich da bin.
Würdest du dort gerne nebenbei einfach schon Teilzeit arbeiten? Oder wie stellst du, oder einfach Stellvertretungen immer wieder? Oder würdest du gerne eine feste Stelle denn?
Der Plan jetzt wäre schon, dass ich dann eine feste Stelle hätte und einfach halt dann irgendwie am einen Morgen und am einen Abend nicht arbeiten würde.
Also alle Schulleiterinnen und Schulleiter, die jetzt zuhören, Dalina, die hat schon einen Job, die ist eigentlich vergeben. Und der Ariel wird so auf 1. Februar, oder wenn wäre das, wird der Stelle annehmen. Haben Sie das richtig verstanden? Aber jetzt noch die Frage an Isabel. Du hast jetzt eine Stunde zugelassen und mitdiskutiert. Wenn wir jetzt 10 Jahre zurückschauen, wo du als Studentin noch bist unterwegs warst, gibt es Sachen, die du ihnen noch mitteilen willst, und zwar nicht auf Social Media, sondern hier live im Studio vor PH Bern?
Ihr werdet das super machen. Ja, also weißt, ich habe das Gefühl, man muss rein und man muss sich getrauen und schauen, dass man coole Leute findet in einem Kollegium oder auch Leute, die gleichzeitig anfangen. Man soll Ressourcen austauschen. zusammenarbeiten, nicht das Gefühl haben, man muss alles allein machen.
Merci.
Merci vielmals. Das war die 9. Episode vom Studi-Podcast. Heute mit der Isabel Buser, Influencerin, mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz. Habt's gut. Ade miteinander.
Tschüss zusammen.
Ade.
Und noch etwas. Falls du dich für ein Studium an PH Bern interessierst, du findest alle Infos auf phbern.ch. Du kannst auch an Besuchstagen kommen. Die finden am 5. und 6. Dezember 2023 statt.